Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur Vorschau, exklusiven Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe der Weltwoche für Deutschland, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Samstag, dem 14. März 2026, mit diesem Titelbild: Harte Schule des Realismus, wie ich dank Putin, Trump und Netanyahu klarer denken lernte. Ja, ich verdanke diesen drei menschlichen Abrissbirnen der Wirklichkeit eine desillusionierende Wirkung. Sie haben mich also von einigen auch Selbsttäuschungen, glaube ich, befreit, und ist immer wieder lehrreich, solche Erfahrungen zu machen. Und über diesen Lernprozess schreibe ich in dieser Ausgabe, also wie ich als doch auch Anhänger dieser regelbasierten Ordnung, wie man sie so schön nennt, und des Völkerrechts und all diese Dinge, die wir ja als Ideale anstreben, diese moralischen Postulate, aber gleichzeitig musste ich eben feststellen, was viele von Ihnen ohnehin schon längst durchschaut hatten, allerdings bei Journalisten bitte ich um Verständnis, da braucht es immer ein bisschen länger, bis bei uns der Groschen fällt, die Leser, die Zuschauer, das sage ich ja hier fast in jeder Sendung, sind ja den Publizisten und Journalisten intellektuell, realitätsbezogenheitsmäßig weit überlegen und meistens voraus. Aber immerhin auch bei uns Journalisten, das sehen Sie gelegentlich auch bei mir, ist Hopfen und Malz noch nicht vollends verloren. Auch uns kann da dann und wann mal ein Licht aufgehen, hoffentlich. Schule des Realismus. Merz verpasst Atomwende, verbaut seine Brandmauer der deutschen Wirtschaft die Zukunft. Politik ist die Religion der Linken. Der langjährige Schweizer Oxford-Professor Oliver Zimmer trifft den brillanten britischen Sozialwissenschaftler Eric Kaufmann. Ramadan im Klassenzimmer. Lessing liebte die Attacke. Lessing, eine der ganz großen Autorengestalten, die ja im Alleingang mehrere literarische Genres revolutioniert hat. Ein Alleskönner und auch ein Freund der gehobenen Polemik und der theologischen Auseinandersetzung. Ganz wichtig, wir haben ja heute auch viele religiöse Spannungen, auch dort, wo man die Religion gar nicht vermutete. Viel Unsinn, viel Quatsch, viel Schwachsinn wird ja da religiös aufgeladen und verbrämt. Die neuen Wahrheitswächter, das ist das Thema meines Editorials. Und dort hat mich angestachelt dazu der deutsche Ex-Bundespräsident Joachim Gauck, der wieder eine seiner Reden gehalten hat und dort sagte, die Journalisten sollten bei der Wahrheit bleiben, keine Fake News verbreiten und vor allem sollten sie eine Beistandspflicht zur Demokratie empfinden. Und ich habe mich dann einfach gewundert, was ist jetzt eigentlich los? Journalisten sollten ja die Politiker überwachen, beaufsichtigen, und die Journalisten haben ja die Wahrheit, weiß Gott, nicht gepachtet. Aber noch viel weniger die Politiker, die ja immer aus parteipolitischer, interessengeleiteter Perspektive argumentieren. Das sind halt die Zwänge des Politikers, gehört zum Beruf. Und bis jetzt war es ja so, dass die Wahrheitsmaßstäbe, die Wahrhaftigkeitsmaßstäbe eher von Seiten der Medien an die Politiker angelegt wurde. Aber jetzt haben wir eine interessante Umdrehung dieses Verhältnisses. Plötzlich kommen die Gauks, aber auch andere. Denken Sie an den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Günther, der sogar vor laufenden Kameras, ohne rot zu werden, gesagt hat, man müsse bestimmte Medienportale verbieten. Das sagt er ja nur, weil er weiß, dass er damit bei vielen Journalisten sogar noch gut ankommt. Weil die meisten Journalisten sagen ja das, was sie in den Zeitungen lesen, beziehungsweise sie sagen das, von dem sie annehmen, dass eben die Journalisten das auch gut finden. Viele Journalisten bestimmen gewissermaßen, indem sie die Agenda auch des politischen Handelns. Und die kommen ja jetzt immer frecher da und sagen den Journalisten, was sie zu tun haben. Dabei gilt der Grundsatz, das erwähne ich hier, von Ben Bradley, dem früheren Chefredaktor der Washington Post: Glauben Sie nie etwas, was Regierende sagen. Aber jetzt steht da das ganze Medien Betriebskonglomerat in Achtungsstellung, artig vor diesen neuen Wahrheitsaposteln der Politik. Und wenn eben Politiker sagen, die Demokratie, dann muss man sowieso hellhörig werden. Meistens wird das dann missbraucht. Sie sagen Demokratie und meinen sich selbst. David Mamet, falls Sie das noch nicht mitbekommen haben, das ist eben auch das Fantastische an der Weltwoche, diese Bandbreite an Themen. David Mamet, der bekannte amerikanische Drehbuchautor und Publizist, schreibt ja seit einiger Zeit regelmäßig für uns. Und in dieser Ausgabe hat er eine Rezension verfasst über diesen Kinofilm, der jetzt als Oscar-Favorit dasteht. Ich habe ihn auch gesehen mit Leonardo DiCaprio, mit diesem komplizierten Namen. Lassen Sie mich das schnell heraussuchen. Sie kennen das gewiss schon und haben das nicht vergessen. Jetzt im Unterschied zu mir. Ich bin gleich soweit hier. Dann noch Lessing. Verzeihen Sie. Brillante Novelle um Leben und Tod, Robert Menasse. Ehrgeiz, Exzess und die Politik der Vererbung ist der für 13 Oscars nominierte One Battle After Another, der Film des Jahres. Hochinteressant. David Mamet übrigens vor einigen Wochen mit einer, oder sagen wir mit der definitiven Würdigung des Schauspielers Al Pacino in der Weltwoche. Fantastisch. Geht eben nicht nur um Politik. Autonation auf der Hebebühne. Volkswagen verdient zu wenig. Porsche bleibt auf teuren Elektroautos sitzen. Mercedes korrigiert seine Luxusfantasie. Nur BMW wirkt wie der letzte Mechaniker mit funktionierendem Werkzeugkasten. Die Transformation zum Elektroauto zeigt, wie fragil das industrielle Rückgrat der Deutschen geworden ist. Und BMW, ein familiengeführtes, ein unternehmergeführtes Unternehmen. Und deshalb sind sie eben auch erfolgreicher unterwegs. Matthias Matussek schreibt an Cem Özdemir, der in der Zeit, in der neuesten Ausgabe der Hamburger Wochenpublikation jetzt abgefeiert wird und der Chefredaktor selber greift da in die Harfe und legt dar, dass Cem Özdemir bewiesen habe, dass die Grünen eben doch noch gewinnen können in Deutschland. Ja gut, das ist nicht so schwer, wenn die SPD an der Selbstabschaffung arbeitet, sozusagen den Exit da allmählich verfolgt als Strategie, sich quasi ins Nichts unter die 5%-Stufe-Marke da herunterschrumpft. Und wenn eben die Bürgerlichen sich selber kastrieren, sich selber lähmen, sich selber aus dem Spiel nehmen mit Brandmauern. Also Cem Özdemir hat gewonnen wegen Friedrich Merz und wegen keinem anderen. Denn in Baden-Württemberg haben sie eine klare bürgerlich-konservative Mehrheit mit CDU und AfD. Aber wenn natürlich die CDU, die noch etwas die größere Partei ist, sagt, nein, mit den anderen arbeiten wir nicht zusammen, lieber mit den Linken, ja, dann profitieren am Schluss sogar die Grünen, weil die Linken nichts mehr auf die Reihe bringen, keine PS, um in der Sprache von Mercedes zu bleiben. Atomkraft, ja bitte. Ursula von der Leyen bezeichnet den Ausstieg als Fehler. Friedrich Merz bleibt stur. Verbaut die Brandmauer auch der deutschen Wirtschaft die Zukunft? Fragt Philipp Gut in der Weltwoche. Schule des Realismus, eben wie ich dank Putin, Trump und Netanyahu klarer denken lernte. Gespenst der Stagflation. Ein dickes Lob für die Krauts. Zum Glück gibt es Axel Springer. Als einziger Verlag expandiert er mit politischem Journalismus. Das ist Kurt Zimmermann. Unser Medienkolumnist und Urs Gehriger hat sich mit der Frage beschäftigt, wie lang eigentlich hält dieses Mullah-Regime in Teheran noch durch? Und das ist eine wichtige, eine wesentliche Frage, denn jetzt praktizieren die Iraner eine Art Redwi-Strategie, wie die Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Unsere Armee hat sich zurückgezogen aufgrund der drohenden Angriffe aus Deutschland. Wir waren ja umzingelt damals von den Achsenmächten, Frankreich mittlerweile auch faschistisch. Und da hatten die Schweizer sich eingeigelt in den Bergen und haben gesagt, wir schneiden die Verkehrsader ab zwischen Nord und Süd, die Gotthardlinie, quasi die Straße von Hormus von Mitteleuropa. Und das hat natürlich, verbunden auch mit einer Politik zwischen Anpassung und Widerstand, man hat da nicht so genau hingeschaut, was in diesen Zügen an Materialien alles mitgeliefert wurde aus Italien nach Deutschland und umgekehrt. Da waren natürlich viele Waffen dabei, aber so konnte man immerhin, und ich will das nicht verklären, aber es ist eine bedeutende politische Leistung in der Geschichte unseres Landes. Ich verbiete mir da jede unqualifizierte Kritik. Nein, das ist eine Leistung der damaligen Staatsmänner in der Schweiz gewesen, dass sie unser Land, so verwundbar es ist, aus dem Krieg herausgehalten haben. Eine Mischung aus Widerstand, auch militärischem Widerstand, einer schlauen Taktik der Konzentration der Kräfte und aber auch einer gewissen Anpassungsleistung, die einfach stattfinden musste, weil die Schweiz war umzingelt von Nationalsozialisten, ja, von den Totalitarismen der damaligen Zeit. Und die Iraner machen etwas ganz Ähnliches. Sie konzentrieren sich jetzt auf die Straße von Hormus, machen diesen Riegel zu und haben hier einen unglaublichen Welterpressungsknüppel in der Hand. Können jetzt quasi die Stellschraube des Ölpreises bedienen. Putin jubelt in Moskau. Nicht nur, er hat auch Probleme. Einer seiner wichtigen Verbündeten ist da arg geschwächt. Aber der Ölpreis spielt ihm entgegen. Russland too big to fail. Werden es die iranischen Revolutionsgarden und ihre politischen Führer schaffen, Trump in die Knie zu zwingen mit dem Ölpreis? In den US-Medien kann man bereits drastische Durchhalteparolen lesen. Trump müsse gewinnen, er dürfe auf keinen Fall aufgeben, das wäre eine riesige strategische Niederlage. Wir werden sehen. Und dieser Text hier, Schlüssel zur Revolution von Urs Gehriger, der auch schon in Iran war, der gibt einen gewissen Einblick anhand der Werke von Reza Kapuscinski, dass eben die Hoffnung, dass dieses Regime bald zusammenbricht, so begründet nicht ist. Also diese Machtapparatur, diese Stasi auf Steroiden, diese Revolutionsgarden, wie sie sich nennen, diese Geheimpolizei, die hat eben Wurzeln schon in der totalitär-autoritären Staatsstruktur des Schahs, der eben nicht so ein Chorknabe war, wie man ihn sich jetzt vielleicht im Rückblick ausmalt. Ein interessanter Politiker, ein Politiker, der es aber übertrieben hat mit der Verwestlichung seines Landes und so natürlich auch die Mullahs heraufbeschworen hat, diese Reaktion, dieser Furor auch, dieses Comeback des Religiösen, dieser Backlash des religiösen Fundamentalismus. Ich wünsche mir ein Deutschland, das stolz auf seine Geschichte ist. Der Ökonom Peter Böhringer ist Programmchef der AfD. Hier spricht er über interne Grabenkämpfe, die Führungsprinzipien von Alice Weidel und Tino Chrupalla, die Verteufelung von Björn Höcke, die Schweiz und die großen Missverständnisse über seine Partei. Ich sage Ihnen, in keiner deutschen Zeitung können Sie solche Interviews lesen, wie jetzt das hier von Roman Zeller. Ist einfach so. Letzte oder vorletzte Woche hatten wir Marcel Odermatt mit dem Herrn Fronmeier, Markus Fronmeier, der da in Baden-Württemberg für die AfD gekämpft hat. Das sind Politiker, Reizfiguren, die in Deutschland massiv zu reden geben. Vor allem schreibt man über sie oder man framet sie die ganze Zeit. Wie auf dem Elektrogrill sozusagen im Präventiv-Inquisitionsverhör. Und das machen wir nicht. Wir sind Schweizer. Wir begegnen unseren Gesprächspartnern mit Respekt. Wir stellen auch die Fragen, die auf den Nägeln brennen, selbstverständlich, die im Raum schweben. Aber wir haben eine andere Philosophie. Wir möchten, dass Sie sich ein Bild machen können, dass hier einmal die AfDler, das sind eben die umstrittensten Politiker Deutschlands, ihre Sicht darlegen können. Das heißt nicht, dass man sich diese Sichtweise zu eigen machen muss, ganz im Gegenteil. Aber möge der Leser selber urteilen. Das finden Sie nur in der Weltwoche, gerade in Deutschland, diese entspannte, unaufgeregte Art und Weise der Auseinandersetzung, die aber auch das Kritische nicht ausspart, gleichzeitig Gelegenheit bietet, dass man sich da entsprechend einmal zeigen kann, einfach damit man überhaupt weiß, worum es am Ende geht. Nehmen Sie Tino Chrupalla, den Co-Vorsitzenden, den ich ja sehr schätze, habe das hier schon öfters gesagt, habe ihn auch schon interviewt. Jetzt habe ich mich geäußert auch zu seinen jüngsten Thesen zum Irankrieg, die Enttäuschung über Trump, die er da geäußert hat. Und da habe ich jetzt eine ganz andere Sicht. Ich sage, ich bin weder begeistert noch enttäuscht von Trump. Trump ist nicht mein Leitstern. Ich bin auch nicht im Trump-Fanclub. Ich bin auch nicht im Anti-Fanclub von Trump. Das ist ja auch so eine durchgeknallte Neigung, die man heute hat. Wenn man nicht etwas absolut verteufelt, wirst du sozusagen gleich in eine Liebesbeziehung hineindefiniert mit dem besprechenden Politiker oder der Gestalt. Nur weil ich mir nicht jeden Unsinn hier anschminke, der über Russland und über Putin verzapft wird, heißt das noch lange nicht, dass ich irgendwie alles gut fände, was der macht. Da ist uns doch völlig abhanden gekommen ein einigermaßen differenziertes Denken. Und da haben natürlich die Journalisten wieder eine Hauptrolle gespielt. All diese Meinungseinpeitscher und Supermoralisten, diese Schwarz-Weiß-Maler in den Medien, ist schon richtig, wenn man etwas auch mal klar herausarbeitet, die Kontraste. Aber die damit verbundene Überheblichkeit, dieses Herrenmenschen-Syndrom, dass man da völlig unqualifiziert zum Teil auslebt, fast schon wieder bewundernswert, das Selbstvertrauen von diesen Leuten, das ist irreführend, das geht in die falsche Richtung. Also Enttäuschung über Trump, warum denn? Trump vertritt ja keine deutschen Interessen. Trump ist ja nicht einer, der sozusagen jetzt eine Nahostpolitik betreibt, die für Deutschland gut wäre oder für andere Länder. Das redet man sich vielleicht ein oder man versucht sich da hineinzusteigern. Das ist doch gar nicht das Thema. Wir müssen das viel symptomatischer anschauen. Was machen die Amerikaner? Warum könnten sie das machen? Was machen die Russen? Wie beurteilen wir diese unterschiedlichen Konflikte? Das sind doch die Themen. Und daraus müssen wir dann die richtigen Schlüsse ziehen. Aber wenn man schon falsch beurteilt, in dieser schwarz-weißen Hirnschablonisierung, dann kommen eben auch keine vernünftigen politischen Schlussfolgerungen heraus. Und da möchte natürlich die Weltwoche auch einen verstörenden Beitrag leisten. Ja, die verstörende Klarheit, die verstörende Wahrhaftigkeit und Schlüssigkeit unserer Betrachtungen, ich kann es auch nicht anders sagen. Ganz interessant, Harvey Weinstein, die Gerichtshöfe der Moral kennen keine Prozessordnung. Eine sehr ausführliche Darstellung des Interviews, das er gegeben hat dem Hollywood Reporter, dieser verfemte, in Ungnade und auch verurteilte amerikanische Filmproduzent, super erfolgreich, den man ja dermaßen fertig gemacht hat, als hätte der, ich weiß nicht, Menschen, reihenweise Menschen umgebracht. Vergewaltigungsvorwürfe und so weiter. Hier widerspricht er vehement. Er sagt, ich habe sicherlich meine Macht als Produzent ausgenutzt, ich habe jede Möglichkeit benutzt, Frauen zu verführen. Ich war sicherlich in dem Sinn auch aufdringlich und habe meine Familie betrogen, das bedauere ich, habe meine Frau betrogen, meine Kinder, das ist die größte Schande. Ich würde auch alles aufgeben, was ich eigentlich erreicht habe, all diese Oscars, den ganzen Reichtum, den ich hatte, wenn ich einfach das rückgängig machen könnte, diesen Betrug an der eigenen Familie. Aber etwas stimmt einfach nicht. Ich habe keine Frau vergewaltigt. Und er sagt da übrigens auch, wenn eine Schauspielerin von ihm ein Aufgebot bekommen hätte für ein Gespräch abends um 9 Uhr in einem Hotelzimmer, das lässt er einfach so beiläufig stehen, dann weiß man auch in Hollywood, wie der Hase läuft. Und das stimmt. Kann mir niemand erzählen, dass eine Frau so dumm und so naiv ist, zu glauben, dass wenn man den Produzenten von Hollywood, einen der mächtigsten, der ja auch seinen einschlägigen Ruf hat, wenn man eingeladen wird von dem nach Geschäftsschluss um 21 Uhr, dass dann nicht einfach nur Kamillentee getrunken wird. Also ich meine, Entschuldigung, für wie blöd hält man uns eigentlich da von Seiten dieser ganzen Moralmafia, die aus diesem Fall natürlich einen Kreuzzug gemacht hat. Die tiefere Logik, die akzeptiert übrigens Weinstein. Er sagt, die MeToo-Bewegung ist etwas Wichtiges, denn tatsächlich haben wir die Frauen da zu wenig respektvoll behandelt. Und da trifft er natürlich einen Punkt. Er ist ja ein hochintelligenter Filmemacher. Aber das, wie man das dann überschießend, übertreibend ihm um die Ohren geschlagen hat, das ist nicht korrekt. Und da haben die Medien einmal mehr eine schlimme Rolle der Vorverurteilung gespielt. Man hat einfach diese Aussagen, zum Beispiel der Schauspielerin Daria Argento, die gesagt hat, jawohl, er habe sie vergewaltigt, nachher war sie einfach noch 6 Jahre lang seine Freundin. Ja, war das eine Vergewaltigung? Bleibst du mit einem Vergewaltiger zusammen? Es gibt da die Theorien, selbstverständlich, und ich weiß, ich rede mich da am Kopf und Kragen, politisch hochgradig inkorrekt. Sie können mir auch widersprechen. Wenn ich falsch liege, schreiben Sie mir. Ich sage das in der nächsten Sendung. Da fällt mir kein Stein aus der Krone, die ich ohnehin nicht trage. Also, Bitte schön, bleiben wir doch etwas bei der Realität. Übrigens, die Chinesen beschäftigen sich intensiv mit Altgriechisch und Latein, studieren die westliche Kultur, um uns besser zu verstehen. Was sind wichtige Themen noch sonst, die mir aufgefallen sind beim flüchtigen Blick durch die Medien? Russland und Amerika sind beide zum Risikofaktor geworden, sagt der Historiker Christopher Clark, der den diesjährigen Börne-Preis bekommt. Der Präsident der Börne-Stiftung Michael Gotthelf, früherer Journalist, heute Bankier und Investor, führt zusammen mit Reinhard Müller, dem FAZ-Journalisten, dieses Gespräch. Und ich bin etwas enttäuscht über Christopher Clark. Ich schätze ihn als Historiker. Er hat wichtige Bücher geschrieben über Deutschland, Geschichte Preußens, auch über den Ersten Weltkrieg, da ist er berühmt geworden. Die Schlafwandler, diese Etikette, die sich da auch rumgesprochen hat. Und hier legt er eine Theorie dar, die doch sehr konventionell ist. Ja, Russland und Amerika sind die Aggressoren, sind die destabilisierenden Faktoren und die MAGA-Bewegung bekämpfe uns alle. Ja, da fehlt mir jetzt etwas die paranoide Fantasie, um in der MAGA-Bewegung eine Bedrohung zu sehen. Eine MAGA-Bewegung ist vielleicht dann eine Bedrohung, wenn man selber in dieser politisch korrekten Woke-Blase unterwegs ist, weil natürlich diese MAGA-Bewegung all jene politischen Kräfte des Realismus boostert, die eben mit diesem Woke-Gewolke und mit diesen ganzen Nebelwänden nichts zu tun haben wollen. Und natürlich ist diese MAGA-Bewegung auch ein Symptom des Unbehagens an der Abgehobenheit der etablierten Politik, sozusagen der Epstein-Politik, dieser epsteinisierten Scheineliten-Moralismus-Politik, der ja jetzt im Wortsinne sozusagen die Hosen abgezogen worden sind oder die Hosen abgesägt worden sind. Die stehen ja jetzt alle nackt da. All diese Wichtigtuer und moralischen Selbstaufplusterer, die sich da breit gemacht haben. Und diese Kreise, für die ist natürlich die MAGA-Bewegung eine Bedrohung. Aber für einen Historiker sollte sie vor allem ein interessantes Symptom der Gegenwart sein. Ebenso wie Trump und Putin. Das sind nicht die Risikofaktoren. Das ist für mich wieder so eine falsche, ja, eben etwas kleinkarierte Betrachtung, denn im Grunde, was wir sehen, ist doch einfach eine Veränderung des globalen Machtverhältnisse. Die Zeit der unilateralen, einseitigen amerikanischen Dominanz ist vorbei. Die Amerikaner sind immer noch stark, aber nicht mehr stark genug. Sie ziehen sich zurück, zum Beispiel in der Ukraine, konzentrieren sich auf den Nahen Osten. Schwer zu beurteilen, ob sie jetzt einen gewaltigen strategischen Fehler gemacht haben. Wir werden es sehen. Das müssen die Amerikaner selber beurteilen. Wir müssen schauen, wie wir darauf reagieren. Dieses permanente Kommentieren müssen und überall Farbe bekennen müssen, sich auf eine Seite stellen, ist komplett unproduktiv. Das funktioniert jetzt nicht in dieser Welt, in der wir leben. Da müssen wir wieder zu nüchternen Analytikern und Realisten werden. Und Putin, was macht er? Ja, der liegt nicht mehr am Boden. Russland hat sich auch erholt und die Russen sagen einfach, Entschuldigung, eure regelbasierte Ordnung da. Diese wunderbaren Regeln, das sind ja die Regeln, die eben ihr gemacht habt, um uns unten zu halten. Die akzeptieren wir nicht. Und wenn die NATO immer näher kommt und glaubt, das fänden wir okay, bis sie ihre Atomraketen auf dem Roten Platz ausstellen, nein, da wehren wir uns. Das wollen wir nicht. Aber das ist nicht eine revolutionäre eben Weltaufrollung, ein napoleonisches, imperialistisches Produkt oder Projekt, wie das Clark hier darstellt, der Historiker, sondern das ist klassische Einflusssphärenpolitik, machen die Amerikaner auch so, die Chinesen machen es vielleicht am schlauesten und am ruhigsten. Das ist etwas enttäuschend hier an diesem konventionellen Gespräch leider, aber Historiker sind ja auch eher spezialisiert, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, nicht unbedingt mit der Gegenwart. Irans oberster Führer Khamenei ist verletzt, sagt Pete Hegseth, der US-Verteidigungsminister, sei da schwer getroffen worden, offenbar auch im Gesicht. Ob das gut herauskommt, wenn man einfach reihenweise auch religiöse Oberhäupter abschießt, auch wenn diese Mullahs, glaube ich, auch im Iran nicht so hoch angesehen sind, wir werden es sehen. Viele Völkerrechtler machen es sich in der Iran-Frage zu leicht. Ex-Verfassungsrichter Andreas Paulus schreibt in der FAZ, das Vorgehen gegen Iran verstoße gegen Völkerrecht. Seine These beruht auf falschen Prämissen und blendet entscheidende völkerrechtliche Fragen aus. Ja, jetzt haben Sie den Salat. Der eine Völkerrechtler, der für Amerika ist, der sagt, ja, die Amerikaner handeln im Einklang mit dem Völkerrecht. Der andere, der es vielleicht nicht so mit den Amerikanern und mit Trump hat, sagt, nein, die verstoßen gegen das Völkerrecht. Und auch bei Russland, es gibt die, die sagen, Russland schützt das Völkerrecht, andere sagen, das sei der Untergang des Abendlandes und des Völkerrechts ohnehin. Ja, wer hat jetzt recht? Ja, im Rechtsstaat gibt es eben eine verbriefte, anerkannte Autorität, einen Richter und eine Polizei. Und die setzen das durch. Das gibt es aber zwischen den Staaten nicht. Und wenn es zu bestimmten Sollensforderungen, Gesetze, rechtliche Satzungen, sind Sollensforderungen, so wie es sein sollte, wenn da die rechtsdurchsetzende Instanz fehlt, dann ist es eben kein Recht, sondern einfach ein moralisches Postulat. Und darum passen Sie auf da, auch in den deutschen Medien, mit diesen Völkerrechtsgesalbadere, da liegt man einfach falsch. Moskau triumphiert und bleibt doch skeptisch, ja. Putin, der Ölpreis, spielt ihm in die Karten andere Dinge. Weniger, ich habe übrigens Zuschriften bekommen, sehr interessant, das sollten wir der Weltwoche mal schreiben, dem mal nachgehen. Es gibt also nicht wenige Zuschauer und also auch, so weit ich beurteilen kann, super ausgebildet, intelligent, toll verfasste Mails von Ihnen. Vielen herzlichen Dank und die schreiben mir, Putin sei eigentlich einer der bedeutendsten Kämpfer für eine gerechtere Welt heute. Das finde ich jetzt eine interessante These. Wenn ich das jetzt Frau Agnes Strack-Zimmermann sagen würde, dann wäre sie vermutlich nicht einverstanden. Und auch ein Paul Ronsheimer würde da vielleicht, wenn er nicht gerade wieder einem Sozialhilfebezieher da auf den Leim kriegt, würde er vielleicht auch eine oder andere Stirnfalte da sozusagen aufwerfen, die Stirnrunzeln. Aber ich finde das eben interessant. Dem müsste man einmal nachgehen. Und ich glaube, dass es gibt nicht nur den betreffenden Zuschauer, der es so sieht. Warum nur machte es Hagel Özdemir so leicht, fragt die FAZ. Und ich staune da einfach etwas über die Naivität auch dieser erfahrenen Politjournalisten. In der Zeit zum Beispiel ist gleich der Chefredaktor aufgetreten und erleichtert, der Seufzer ist bis hier in Hamburg, bis in Zürich zu spüren. Von wegen Wunder, diese Wahl ist ein Signal. Auch Grüne können noch siegen, wenn sie nur die Mitte finden. Freunde, es ist viel einfacher. Warum hat Cem Özdemir gewonnen in Baden-Württemberg? Ja, fragen Sie Friedrich Merz, der weiß es, mit seiner Brandmauer. Er ist ja logisch. Sie haben nach diesen Wahlen eine klare bürgerliche Mehrheit in Baden-Württemberg. Die Leute wollen einen Wechsel, die haben nicht grün gewählt. Aber wenn die Parteien dann natürlich derartige Mischeleien machen, wenn die CDU eine Brandmauer errichtet und sagt, nur über unsere Leiche arbeiten wir mit der AfD zusammen, vorher noch mit der Linkspartei, mit der SPD und mit den Grünen, ja, dann muss man sich nicht wundern, dass die Linken triumphieren, wenn sich die Rechten kastrieren. Entschuldigen Sie dieses fürchterliche, grässliche Wort, aber manchmal muss man solche Begriffe benutzen, die wehtun, um da vielleicht auch etwas auszulösen. Und wenn es nur Widerspruch ist. Also, das ist kein Geheimnis, keine riesige Sache, keine große Sache, aber es ist vor allem eine Folge einer dummen Strategie der Bürgerlichen und da insbesondere der CDU. Zusammen mit der AfD hätten die eine solide Mehrheit zum Wohle Deutschlands und dann könnte ja die CDU die AfD kontrollieren. Aber das traut man sich offensichtlich nicht zu, diese Masters of the Universe-Partei. Die haben ein dermaßen erschüttertes Selbstbewusstsein, dass sie glauben, wenn sie als stärkere Seite mit der AfD regieren, dass sie da über den Tisch gezogen werden. Von einer AfD notabene, die aus der CDU entstanden ist. Da sehen sie einfach, dass die Parteilogik in diesen Parteien viel zu dominant ist. Denen geht es nicht um Deutschland, denen geht es um sich selbst. Und vielleicht nicht mal um sich selbst, denn sie gehen ja selber unter. Sie kommen ja nicht an die Macht. Also quasi ein suizidal-masochistisches Motiv ist hier fast schon auszumachen. Und Cem Özdemir ist natürlich ein smarter Mitte-Politiker, der jetzt nicht diese grün-stalinistischen Industrieverschrottungsfantasien vertritt. Aber er ist ein Grüner. Und die Grünen sind verantwortlich für eine Politik, die der deutschen Autoindustrie ein Nahtoderlebnis beschert hat, wobei auch sehr viele Autokonzerne tatkräftig mitgeholfen und mitgesäbelt haben. Aber jetzt diese Überschätzung, diese Überinterpretation, diese Überformung da von Seiten der Publizisten, ja, was ist jetzt das Geheimnis von Cem Özdemir? Das ist kein großes Geheimnis. Das Geheimnis ist die Brandmauer. Das ist das Verrückteste, was man machen kann. Aber offensichtlich müssen die das erst noch richtig lernen da wieder und spüren. Russlands Wiederzulassung ist ein Skandal bei der Venedig Biennale, da gibt es wieder einen russischen Pavillon und da sind jetzt die deutschen Publizisten überhaupt nicht einverstanden. Was soll jetzt das schon wieder? Seid doch froh. Deutschland müsste schleunigst Frieden schließen aufgrund der Blockade der Straße von Hormuz, um wieder an günstige Energien zu kommen. Das ist die Überlebenslogik, das ist die Realpolitik und nicht diese Gesinnungspolitik, diese verlogene, willkürliche Moralismuspolitik, die das Völkerrecht selektiv einsetzt, die auf dem Altar dieses Gutmenschentums sogar bereit ist, Deutschland zu opfern. Also das sind schon gravierende Fehler, die da gemacht werden und viel zu wenig kritisiert und im Mainstream angeprangert werden. Aber eben sobald sie das natürlich sagen in Deutschland, so wenn sie so reden wie ich, sind sie natürlich sofort draußen im Mainstream. Dann ist klar, da bleibt man lieber und bleibt man halt lieber unter sich. Nun gut, also, meine Damen und Herren, das war's. Ich habe geschlossen. Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar informative, auch vergnügliche Minuten bescheren. Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Treue. Abonnieren Sie die Weltwoche, probieren Sie das aus. Wir sind eine Zeitung, in der sich niemand für seine Meinung schämen muss. Wir sind auch nicht ein Revolverblatt im Sinne von dieser manchmal sehr harten Anprangerung der Politiker. Ich kann einen Friedrich Merz auch loben, wenn er etwas Gutes macht. Ich kann einen Trump loben, ich kann ihn kritisieren. Ich bin nicht im Fanclub, ich bin nicht enttäuscht, wenn irgendein Politiker, mit dem ich ohnehin nichts zu tun habe, etwas macht, was mir nicht gefällt. Nein, wir sind einfach neugierig und wir versuchen, realistisch zu sein, aber eben auch aus diesem Verständnis heraus der Wirklichkeit gerecht zu werden. Und darum sind Sie auch immer wieder eingeladen, mir Hinweise zu geben. Ich werde ja kritisiert, sicher auch wieder für das, was ich gelegentlich zu Israel sage. Da gehöre ich eben nicht zur Tucker Carlson-Fraktion. Ich tue mich einfach schwer, da so diese Verdammensurteile zu sprechen, jetzt auch im Iran-Krieg. Ich meine, dass aus Sicht Israels diese Iraner eine gewaltige Bedrohung sind. Und natürlich, wir können jetzt in der Geschichte zurückblättern und finden Gründe dafür, aber wenn Sie in der Realpolitik ist halt die Politik, und wenn eine Regierung bedroht wird von einer anderen und die sagt, wir wollen euch Israel von der Landkarte wischen, dann ist das ein Thema, dann ist das für dieses Land entsprechend natürlich eine große Gefahr. Das ist aber nicht die Gefahr, die für mich dann gelten muss. Ich muss mir ja dann diese Perspektive Israels nicht zu eigen machen, wenn ich Verständnis dafür entwickle. Und diese Art des Denkens, auch des diplomatischen Denkens, des sich hineinversetzens, des Verstehens, das scheint mir völlig abhanden gekommen zu sein. Vor allem auch in den Medien, die ja dermaßen Moralismus versessen sind. Das sind Flammenwerfer, dauerempörte Brandfackeln eigentlich des Moralismus. Gut, ich bin ab und zu auch empört, aber ich hoffe nicht moralisierend empört. Meine Damen und Herren, nochmals vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, ein gutes Wochenende und freue mich aufs Wiedersehen.